Dieses Jahr werden die USA 250 Jahre alt. Und der amtierende US-Präsident Donald Trump, der will natürlich groß feiern, will aber auch mächtig dran schrauben, wie sich Amerika an diese 250 Jahre erinnert, was von der Vergangenheit übrig bleibt und was nicht, was Amerika ist und was nicht. Ganz interessant ist, dass das zum 100. Geburtstag der USA eigentlich ganz ähnlich war.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Die USA haben, können wir kurz Kopf rechnen, ihren 100. Geburtstag gefeiert im Jahr 1876. Da wurden die Vereinigten Staaten 100 Jahre alt, ein Centennial, wie die Amerikaner sagen würden, also eine 100-Jahr-Feier. So, und wie stellt man sich so einen 100. Geburtstag vor? Vielleicht ein bisschen Kuchen, ein bisschen Feuerwerk, viele Gäste und eine Parade vielleicht auch noch, klar. Aber zum 100. Geburtstag waren die USA auch bereit, Krieg zu führen. Und zwar Krieg zu führen im eigenen Land. Zum 1. Januar 1876 hatte die US-Regierung nämlich allen Indigenen befohlen, Cherokee, Choctaw, Dakota, Lakota und noch so viele mehr, sie alle sollten in für sie vorgesehene Reservate gehen. Und als sie das nicht taten, zogen US-Truppen los, den Befehl zu vollstrecken. Und das sollte in die Geschichte eingehen als die Centennial Campaign.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Diese Centennial Campaign, grüß dich Matthias.
Sei gegrüßt.
Schön, dass du da bist. Die ist ja eingerahmt in viele, man muss eigentlich sagen Kriege, nicht nur Konflikte, Kriege zwischen der US-Regierung in Washington und den Indigenen, die damals ja noch überall im Land lebten. Ziemlich berühmt zum Beispiel im selben Jahr der große Sioux-Krieg 1876. Aber worum ging es denn eigentlich so im Kern?
Ja, man könnte fast sagen, es ging wie immer um Geld, um Macht, um Einfluss und natürlich auch um Bodenschätze. Rund 100 Jahre nach der Gründung hatten sich nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika sowas wie konsolidiert. Der in Anführungszeichen Wilde Westen war gerade ins Visier der weißen Siedler geraten. Seine Eroberung war in vollem Gange. Das Gebiet übrigens liegt in den heutigen Bundesstaaten der Westküste, also Washington, Oregon und Kalifornien. Dazu kamen die sogenannten Mountain States, Montana, Idaho, Utah oder Colorado. Und eben die als Präriestaaten bezeichneten Arkansas, Texas, Louisiana oder die beiden Dakotas, nämlich Nord- und Süd-Dakota. Das war der Westen der USA und um den ging es.
So, und jetzt war im 19. Jahrhundert ja vor allem der Osten der USA schon dicht besiedelt. Die großen Städte kennen wir ja alle damals, Chicago, Cleveland, New York natürlich, Boston auch und so. Aber der Westen war noch wild. Aber auch nicht gänzlich unbekannt, ne?
Man wusste schon, was einen dort erwartet, jedenfalls so ungefähr. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts nämlich gab es sogenannte Entdeckungsreisende. Das waren manchmal einzelne Personen oder auch kleine Gruppen, die von der Ost- an die Westküste wollten, also vom Atlantik zum Pazifik. Und dabei suchten sie einen durchgehenden Weg, auf dem man diese Strecke bewerkstelligen konnte. Aber es gab auch Jäger oder reisende Händler, die bis dorthin vordrangen, wo die indigenen Völker Nordamerikas lebten. Und sie trieben mit ihnen Handel. Regenhandel sogar. Und sie waren natürlich wegen ihrer Orts- und Sprachkenntnisse besonders begehrte Scouts oder Kundschafter für die später kommenden Siedlertracks.
Das wird dann aber so Mitte des 19. Jahrhunderts richtig viel, viel, viel mehr, Matthias. Erheblich mehr. Du hast diese Siedlertracks ja jetzt eben schon angesprochen. Da zogen Hunderttausende los, um neues Land zu finden. Woher kam denn eigentlich dann im 19. Jahrhundert, heute würde man sagen, dieser Migrationsdruck?
Ja, der war wirklich da. Also es kamen wirklich immer mehr Einwanderer. Viele von ihnen kamen aus Europa und ganz besonders viele auch aus Deutschland. Zum Teil wegen schlechter Ernten hier auf dem Kontinent oder wegen fehlgeschlagener Revolutionen, nach denen eben viele Revolutionäre fliehen mussten. Und da waren die USA ein wirklich sehr begehrtes Ziel. Die Deutschen wurden übrigens die 48ers genannt, weil sie nach der deutschen Revolution von 1848 das Land verlassen mussten. Eine andere Gruppe, das waren ehemalige Sklaven, die nach dem Sezessionskrieg, der 1865 beendet wurde, formal juristisch frei waren. Und viele von ihnen versuchten im Westen zu siedeln, weil es deutlich billiger war als im Osten. Und dann kamen noch die Goldgräber dazu, die Ende der 1840er Jahre vom Goldrausch in Kalifornien regelrecht angezogen wurden.
Rohstoffe hattest du ja eh schon erwähnt. Noch so ein Pull-Faktor, um wieder einen neuzeitigen Begriff zu verwenden, im Wilden Westen. Aber ja nicht nur die Rohstoffe, sondern auch Land und Boden. Boden selbst.
Ja, das Land war nämlich sehr, sehr fruchtbar und es war bestens geeignet für Getreideanbau und Viehzucht, wodurch der Beruf des Aufpassers der Rinderherden entstand, der Cowboy. Die kontrollierten nämlich die Herden, die sorgten dafür, dass kein Rind abhaute und sie organisierten die Viehtriebe zu den großen Fleischmärkten. Aber der Ausbau der Eisenbahn und, ganz profan, Zäune drängten ihren Berufsstand zurück und viele Cowboys verarmten und sie fanden im Westen, wo es anfangs noch keine Gesetze gab, einen Raum, in dem sie Banden bildeten und im sogenannten Wilden Westen ihr Unwesen trieben. Unzählige Karl-May-Geschichten oder Western wie Billy the Kid und anderen zeugen eben von ihrem Leben. Und darin spielen die indigenen Einwohner Nordamerikas natürlich auch eine große Rolle, wie auch in der Realität, denn sie wollten ihre Heimat natürlich nicht kampflos dem weißen Mann überlassen.
Aber spätestens 1876, jetzt kommen wir wieder in dieses Jahr des 100. Geburtstag der USA, spätestens da war dieser Kampf unvermeidbar geworden. Denn der weiße Mann hatte ein Ultimatum gestellt und zog los, dieses Ultimatum zu vollstrecken. Das erzählt euch jetzt Wiebke Lehnhoff.
Fruchtbare, grüne Küstenregionen, riesige dichte Wälder und unendlich weite Prärielandschaften. Der nordamerikanische Kontinent wirkt für Menschen aus Europa ab dem 16. Jahrhundert als verheißungsvolles neues Land, das sie entdecken, besiedeln und plündern können. Allerdings leben dort überall schon Menschen, nämlich hunderte indigene Völker. Von den Munsee an der Ostküste über die Cheyenne in der Landesmitte bis zu den Chumash an der Westküste. Sie haben ganz unterschiedliche Sprachen, Kulturen und Lebensweisen. Aber für die Europäer sind sie alle nur Indianer, primitive, unterlegene Wilde.
Welcher gute Mann würde ein Land bevorzugen, das mit Wäldern bedeckt ist und von ein paar tausend Wilden bewohnt wird, anstatt unserer weitläufigen Republik, die übersät ist mit Städten, Dörfern und blühenden Farmen und erfüllt mit allen Segnungen der Zivilisation und der Religion?
Argumentiert im Jahr 1830 US-Präsident Andrew Jackson im Kongress. Er vertritt die Meinung, dass Indigene das Land, auf dem sie leben, nicht produktiv genug nutzen. Damit könnten zivilisierte weiße Farmer viel mehr anfangen. Deshalb setzt Jackson den Indian Removal Act durch, um die Gebiete östlich des Mississippi freizuräumen. Platz für den Strom der weißen Siedler. Indigene sollen entfernt und hunderte Kilometer umgesiedelt werden, zum Beispiel ins sogenannte Indianer-Territorium im heutigen Oklahoma. Heute sind diese gewaltsamen Umsiedlungstrecks auch bekannt als Trail of Tears. Denn dabei sterben tausende Männer, Frauen und Kinder von den Choctaw, Muscogee, Chickasaw, Cherokee und Seminolen durch Krankheiten, Erschöpfung, Kälte und Hunger. Die entwurzelten indigenen Völker werden auch an ihren Umsiedlungsorten nicht in Ruhe gelassen. Trotz aller Versprechen dringen weiße Siedler immer weiter in den Westen Nordamerikas vor, auf der Suche nach Gold und einer besseren Zukunft. Der New Yorker Journalist John O'Sullivan nennt es Manifest Destiny, also offensichtliche Bestimmung.
Es ist unsere offensichtliche Bestimmung, uns über den gesamten Kontinent auszubreiten und ihn zu besitzen. Denn die Vorsehung hat uns den Kontinent anvertraut für die Entwicklung unseres großen Experiments der Freiheit.
Ab 1873 sorgt eine Wirtschaftskrise für noch mehr Siedler, die Richtung Westen ihr Glück suchen. Auch Eisenbahnstrecken werden dorthin gebaut. Alles durch die Great Plains, ein Präriegebiet, in dem einige indigene Völker noch relativ frei nomadisch leben und Bisons hinterherziehen. Unter anderem die Lakota Sioux, Cheyenne und Arapaho. Sie wehren sich dagegen, dass ihre Jagdgebiete zerschnitten und verkleinert werden und ihre Lebensgrundlage, die Bisons, massenhaft abgeschlachtet werden. US-Präsident Ulysses S. Grant hat nicht genug Militär, um dauerhaft Siedler vom Land der Indigenen fernzuhalten. Deshalb stellt er den Lakota Sioux Ende 1875 ein extra knappes Ultimatum. Alle sollen bis zum 31. Januar 1876 in Reservate gehen. Das ist dort im tiefen Winter unerfüllbar. Als Strafe droht eine Militäraktion. Ein Sieg über die rebellischen Indigenen bis zur 100-Jahr-Feier der Vereinigten Staaten am 4. Juli wäre gute PR für die Regierung. Deshalb schickt Grant drei Truppenverbände los. Darunter auch die 7. Kavallerie unter George Armstrong Custer. Der ist seit dem US-Bürgerkrieg ein umschwärmter Held. Jetzt sollen die Truppenverbände das Lager der Lakota Sioux in die Zange nehmen und vernichten. Allerdings müssen sie es erstmal finden in der Weite der Great Plains. Sie vermuten es entlang des Yellowstone River oder eines Nebenflusses. Custer soll die Gegner aufspüren und angreifen, die anderen sollen dann die Flucht verstellen. Nach fast 6 Wochen erspähen Custers Scouts das Lager der Indigenen am Fluss Little Bighorn. Es ist deutlich größer als vermutet, denn dort haben sich nicht nur Lakota Sioux versammelt, sondern auch Cheyenne, Arapaho und weitere Völker, auch aus Reservaten. Nach heutigen Schätzungen bis zu 10.000 Männer, Frauen und Kinder, davon rund 2.000 Krieger. Dagegen zählt Custers Trupp nur rund 650 Mann. Doch Custer bezweifelt die Infos seiner Späher und unterschätzt die Indigenen völlig. Er lässt direkt angreifen, vielleicht weil er glaubt, sonst das Überraschungsmoment zu verlieren. Schnell wird klar, dass die Lakota Sioux und ihre Verbündeten den Soldaten weit überlegen sind. Und in dem hügeligen Gelände mit Sümpfen und Steilufern kommt die Kavallerie nicht voran. So wird aus der geplanten Vernichtung des Indigenenlagers eine Vernichtung der 7. US-Kavallerie.
Wiebke Lehnhoff für eine Stunde History über die Centennial Campaign, Krieg gegen die First Nations zum 100. Geburtstag der USA. Zum 100-Jährigen sollte sich dieser Kontinent Amerika also nochmal heftig verändern. Und da gehen wir nochmal rein an der Stelle mit Arne Köhler, der viel recherchiert hat, der auch vor Ort war im, in Anführungszeichen, Wilden Westen und geschrieben und veröffentlicht hat zum Krieg gegen die indigene Bevölkerung Nordamerikas. Grüße Sie, Herr Köhler.
Ja, hallo, Herr Dichmann.
Und vielleicht, Herr Köhler, können Sie uns da erst noch mal einen kleinen Einstieg ermöglichen, weil man spricht dann halt mal ganz gerne von den Indigenen oder hier in diesem Fall ja weltbekannt auch von den Sioux, wobei man ja mindestens bei den Sioux schon sehr gut sehen kann, dass das eigentlich ein Zusammenschluss verschiedener Gruppen waren. Also dieses indigene Amerika war ziemlich vielschichtig, oder?
Ja, das ist richtig. Das können wir auch gleich am Beispiel der Sioux eigentlich ausmachen. Denn die Sioux an sich, das ist ja eigentlich der bekanntere Name, die bestanden eigentlich aus 3 Stammesgruppen oder auch 3 Sprachfamilien. Mhm. Und da handelt es sich einmal um die Santee und dann um die Nakota. Und wenn wir von Sioux reden, dann meinen wir meistens die bekannteren Lakota. Und die Lakota als bekanntester Teil der Sioux oder Teilgruppe der Sioux bestanden aus 7 Stämmen im Jahr 1876. Okay, also das krass, Ganze ist nicht so einfach zusammenzufassen. Da kann man sich schon länger mit beschäftigen.
Ja. Und die weißen US-Amerikaner nannten es am Ende unterm Strich alles nur Indians. Oder wie kann man sich das dann vorstellen damals?
Ja, naja gut. Im Grunde genommen muss man natürlich sogar sagen, das waren damals fast schon die Wilden, ne, für die Weißen. Mhm. So kann man das leider zusammenfassen. Mhm. Das ist natürlich mit dem Verständnis von heute überhaupt nicht zusammenzubringen. Ne? Das war eine andere Zeit und da ging es um Eroberung, da ging es um Gebiete. Und das war insofern natürlich eine furchtbare Zeit für die Indigenen.
Jetzt sind Sie im Grunde schon bei der großen Frage, warum gelandet, Herr Köhler? Also das weiße Amerika, die Siedler der Ostküste wollen jetzt also Krieg führen gegen dieses vielschichtige indigene Amerika. Tun es ja auch schon vor der Centennial Campaign und vor dem großen Sioux-Krieg. Also warum eigentlich?
Ja. Ja, wobei man sagen muss, die Siedler an sich wollen sicherlich keinen Krieg führen. Mhm. Die wollen einfach nur Gebiet haben und vergessen dabei, dass es das Gebiet schon gibt und dass es das schon besiedelt ist, nämlich von den Indigenen. Die Sentinel Campaign an sich, das ist eigentlich eine Geschichte, die nach einer sogenannten Expedition in die Black Hills 1874 aufkam, wo die 7. Kavallerie angeblich Gold entdeckt hat. Mhm. Und in diesem Zusammenhang war es dann wirklich so, dass ein Goldfund übermittelt wurde, der eigentlich nie bestand. Es gab 2 Prospektoren, die dabei waren bei dieser Kampagne. Und insofern haben dann die Leute im Osten daran geglaubt und haben sich Schaufeln übergeworfen und sind gen Westen gewandert, was dem Ganzen dann nochmal zusätzlich Zündstoff verliehen hat. Und irgendwann waren die Indianer die letzten freilebenden Prärie-Indianer. Das war also so das Gebiet des heutigen Wyoming, Dakota, Montana. Die waren einfach im Weg. Und es gab dann irgendwann einen Aufruf der US-Regierung, das war im Dezember 1875, dass die letzten freilebenden Lakota und North St. Cheyenne, um die ging es auch, dass diese sich in den Reservationen zu melden hatten, und zwar bis zum 31. Januar 1876. Und wenn sie dem nicht nachkommen, würden sie als feindlich behandelt.
Mhm. Wenn man sich jetzt fragt, warum also ausgerechnet das im Jahr 1876 auch nochmal eskaliert, also speziell zu diesem 100. Geburtstag, sind es dann, Herr Köhler, tatsächlich diese beiden Goldfunde, die es eigentlich gar nicht gab?
Also die Goldfunde haben es beschleunigt. Natürlich waren da auch Siedler an sich beteiligt, denen es nicht um Gold ging. Aber diese Goldfunde haben tatsächlich den Auslöser gegeben. Zusätzlich gab es in den Jahren davor auch kleinere Gefechte, weil die Eisenbahn gebaut wurde im Norden. Aber letzten Endes ist es tatsächlich diese Expedition, die den Ausschlag gegeben hat. Und letzten Endes hatte dann die US-Regierung wahrscheinlich gar keine andere Wahl, um ihre eigenen Leute, ihre Siedler zu schützen, um eben diese Anordnung zu geben, die Indianer gar nicht nachkommen konnten. Denn es war Winter und die Winter dort vor Ort sind hart. Da reist kein Indianer in irgendwelche Reservate, mal abgesehen davon, dass sie es auch nicht wollten.
Und das jetzt alles mit diesem 100. Geburtstag zu verknüpfen, wenn Sie so das beschreiben, erscheint mir das, um mal einen modernen Ausdruck zu benutzen, wie politisches Spin-Doctoring ganz geschickt ist.
Ja, kann man so sehen. Ob das nun wirklich Zufall ist, der Name Centennial Campaign ist dann natürlich auch sehr wegführend. Mhm. Letzten Endes ist es auch als großer Sioux-Krieg bekannt geworden. Ja. Ich glaube, es war unausweichlich irgendwann. Mhm. Man muss natürlich sagen, die Lakota waren nicht eine große Gruppe, die alle in Freiheit lebten. Es gab zu dem Zeitpunkt schon diverse Reservationen, wo ungefähr die Hälfte der Lakota auch schon in Indianeragenturen lebten. Das muss man sich aber nicht als Gefängnisse vorstellen, sondern es war so, dass die auch durchaus aus den Agenturen ein paar Tage auf die Jagd gehen konnten und sich dann wieder bei den Agenturen meldeten. Aber es gab halt einige Lakota, die Namen Sitting Bull und Crazy Horse sind da wahrscheinlich den meisten Leuten auch in Deutschland geläufig, die es rundheraus ablehnten, in Indianeragenturen oder in Reservationen zu leben. Ja. Und um diese ging es.
Zu Sitting Bull und Crazy Horse kommen wir nachher noch, Herr Köhler, genauso wie zur Schlacht am Little Big Horn. Das ist natürlich auch ein ganz großes Ereignis dann im Jahr 1876. Sie waren ja aber da mehrfach am Ort der Schlacht. Was ist das für ein Ort? Können Sie uns den mal beschreiben?
Ja, das ist ein sehr hügeliges Gelände. Das liegt also im südöstlichen Montana, etwa zwischen Billings in Montana und Sheridan in Wyoming gelegen. Da gibt es also einen Fluss, das ist der Little Big Horn River, ein relativ kleiner, geschwungener Fluss. Dann gibt es da ein Tal mit großen Flächen und auf der anderen Seite des Little Big Horn gibt es halt hügelige Landschaft, die sehr, sehr unübersichtlich ist. Eine ganz tolle Landschaft eigentlich, sollte jeder mal sich angucken, ist wirklich landschaftlich sehr schön, aber war sehr zerklüftet und das war damals natürlich auch ein sehr, sehr großer Nachteil für die siebte Kavallerie, die da am Little Big Horn dann dieses Indianerdorf angegriffen hat.
Ja, die siebte Kavallerie der US-Streitkräfte, die dann eben verliert am Little Big Horn, große Niederlage gegen die Sioux, aber diese Schlacht wurde zwar gewonnen von den Sioux, aber den Krieg haben sie verloren. Warum eigentlich?
Das ist richtig, ja. Ja gut, die Schlacht muss man einmal, das war eine Einzelaktion, sage ich einmal. Das war also ein sehr, sehr großes Lager von, fast die Hälfte der Lakota-Nation war dort anwesend damals. Mhm. Also man spricht irgendwie von rund 7500 Lakotern und 1500 Cheyenne, die dort vor Ort waren. Und das war eine riesige Anzahl, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und sowas konnte man natürlich nicht oft zusammenbringen. Die sind einfach damals dem Ruf von Sitting Bull gefolgt, nochmal einen letzten freien Sommer in Freiheit zu verbringen. Und wurden dann damals auch unterschätzt von der Armee und von Custer. Der Kampfeswille wurde unterschätzt und die Anzahl der Indianer wurde unterschätzt. Nach Little Big Horn war es natürlich so, dass die Armee sich rächen musste. Denn der Verlust von Custer, das war ja so einer wie ein damaliger Superstar, muss man sich vorstellen. Das war ja ein Schock für die Nation, gerade zur 100-Jahr-Feier. Da war es natürlich so, dass die Armee sich rächen musste und das tat sie dann auch. Da gab es dann noch einige Gefechte, wo kleinere Indianerdörfer angegriffen wurden, aber letzten Endes hatten die Lakota und auch die nördlichen Cheyenne dann keine Chance mehr, weil ihre Lebensgrundlage war ausgelöscht. Die Büffel wurden immer weniger und zahlenmäßig, technologisch und militärisch waren sie natürlich völlig unterlegen. Die Zeit für die Freilebenden war dann einfach vorbei. Also da gab es eigentlich keine Chance mehr.
Das war dann die Konsequenz aus diesem Jahr 1876, dass das Leben der Indigenen in Amerika so, ja, wie es wahrscheinlich Jahrhunderte Bestand hatte, dann einfach ein Ende fand?
Ja, also ich habe es, glaube ich, eingangs schon erwähnt, es war leider unausweichlich und im Sommer 1876 war wirklich, das war so der letzte Sommer, wo nochmal die Freiheit genossen werden konnte, wo sich alle nochmal versammelt haben in Bezug auf die Lakota und die nördlichen Cheyenne. Aber nachdem die Armee danach noch in 7 oder 8 Gefechten zugeschlagen hat, war das Leben, wie sie es kannten, eigentlich vorbei. Also einige flohen dann über die Grenze nach Kanada, so auch zum Beispiel Sitting Bull. Da sind also einige tausend Lakota rübergeflohen. Andere haben sich dann doch nach und nach ergeben müssen. Und damit waren die Indianerkriege auch auf den Plains eigentlich dann vorbei.
Was würden Sie sagen, wenn Sie es überhaupt sagen würden, Herr Köhler, wie wirken zum Beispiel dieser Krieg gegen die Sioux und auch die Schlacht am Little Big Horn so bis ins heutige Amerika nach?
Ja, schwierig. Also natürlich, wenn man zum Little Big Horn fährt, da gibt es jedes Jahr Feierlichkeiten. Da gibt es natürlich 2026 der 150. Jahrestag. Da werden auch immer Nachkommen der Lakota und der Cheyenne gehört, die dort auch Reden halten. Also man versucht vor Ort schon, sich da anzunähern. Denn auch dieses Little Big Horn National Monument hieß ja noch bis vor einigen Jahren Custer Monument. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja. Da wurden also nur die Soldaten geehrt. Inzwischen ist man eigentlich dazu übergegangen, beide Seiten zu ehren und zu hören. Aber letzten Endes ist es natürlich so, dass es den Nachkommen der Lakota da auch nicht wirklich gut geht. Das muss man so sagen.
Die Centennial Campaign, was war sie eigentlich und wie lief sie ab, haben wir versucht gerade zu rekonstruieren mit Arne Köhler hier in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Köhler.
Danke Ihnen auch.
So, und an dieser Stelle kurz auf die Bremse und kleine Denkpause. Denn wir haben jetzt gerade ein paar Mal den Begriff Indianer gehört. Indianer als Sammelbegriff für die vielen Gruppen oder Stämme oder Kulturen der indigenen Nordamerikas. Der ist ja erstmal, das werdet ihr sicher schon mal gehört haben, eine historisch ziemlich weirde Fremdbezeichnung. Denn Kolumbus, der große Entdecker, der dachte, als er in Amerika gelandet ist, er sei in Indien. Also nannte er die Menschen Indios, Indians, Indianer. Und deshalb wird dieser Begriff eben inzwischen auch kritisch diskutiert, auch weil er eben alle möglichen Gruppen unter einen Hut schmeißt. Wir haben ja eben schon mit Herrn Köhler aufgedröselt, wie vielschichtig das indigene Nordamerika eigentlich war und ist. Matthias und ich verzichten deshalb tendenziell lieber auf den Begriff, aber in der Wissenschaft und unter vielen Fachleuten genießt er eigentlich keinen ganz so schlechten Ruf. Die Historikerin Heike Bunger zum Beispiel aus Münster hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Indianer, Geschichte der indigenen Nationen in den USA und ist immerhin im großen C.H. Beck Verlag erschienen. Hallo Frau Bungert.
Hallo.
Also der Begriff ist heute noch verwendbar, würden Sie sagen?
Ich würde sagen, er ist verwendbar, gebe aber zu, dass ich ihn selber immer weniger verwende. Das Problem ist, es gibt einfach keinen guten Begriff. Man muss es in der Tat auseinanderdröseln. Die Leute möchten natürlich nach ihrer jeweiligen indigenen Nation benannt werden und auch mit der Eigenbezeichnung, nicht der Fremdbezeichnung. Die haben halt zum Teil ihren Namen gewechselt, aber das geht natürlich nicht immer, wenn man allgemein spricht über eben die Indianer, die Indigenen. Wir haben auch im Englischen keine so idealen Begrifflichkeiten. Eine Zeit lang war es Native Americans, da haben dann aber die Indianer, Indigenen gesagt, das sind ja alle Amerikaner, die eben in Amerika geboren sind und nicht nur wir, das wollen wir nicht mehr. Dann sind wir bei American Indians, da hat man eben diese Fremdbezeichnung von Columbus Indians mit drin. Zum Teil ist es inzwischen Native Peoples, Natives, finde ich persönlich etwas unglücklich. Indigenous funktioniert zum Teil, das wird bei der UNO benutzt, in den USA nicht ganz so viel. Die Kanadier sind gut raus, die sagen First Nations, ja. Das ist ideal, das ist aber leider für USA nicht möglich.
Warum nicht? Könnte man nicht auch First Nations bei den USA sagen?
Ja, da würde man es ja denen nachmachen. Also gerade in einem Trumpschen USA, glaube ich, geht das irgendwie gar nicht.
Okay, verstehe.
Das ist sozusagen die Unterscheidung zwischen USA und Kanada. Und insofern würde ich sagen, kann man Indianer noch sagen, wenn man eben sich dessen bewusst ist, dass es ein problematischer Begriff ist oder eben im Deutschen auch Indigene. Was ich gar nicht benutzen würde, was in Deutschland aber durchaus üblich ist, sind Ureinwohner, weil das für mich impliziert, dass die schon immer so waren und sich nie geändert haben, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Insofern Indianer oder Indigene, ich wechsle ab, habe das ja auch in meinem Buchtitel gemacht und benutze inzwischen Indigene tatsächlich etwas häufiger als Indianer, weil das auch mit dem Gendern dann einfacher ist, weil Indigene Männer und Frauen impliziert.
Da muss man nicht IndianerInnen draus machen. Ne?
Genau.
Der antirassistische Diskurs, ne, der in den letzten Jahren ja stärker geworden ist, Frau Bungert, der würde mir ja beibringen, dass ich auf Fremdbezeichnungen sowieso eigentlich verzichten sollte, lieber zur Eigenbezeichnung greife, sagen Sie ja auch. Aber Sie haben auch gerade gesagt, American Indians wird auch als Eigenbezeichnung verwendet.
Das wird durchaus auch, es ist halt schwierig, weil die Gruppen sich natürlich so benennen, wie sie tatsächlich heißen, was ich, die Irokesen inzwischen Haudenosaunee, die Navajos inzwischen Diné, aber insgesamt muss es ja schon irgendwie eine Sammelbezeichnung geben und es gibt zum Beispiel, danach richte ich mich so ein bisschen, in den amerikanischen Universitäten ja so extra Studies Programs, genau wie es African American Studies gibt, gibt es eben auch, entweder heißen die Native American Studies Programs oder American Indian Studies Programm. Einige haben sich vielleicht inzwischen umbenannt in Indigenous. Insofern wird das in den USA noch benutzt, American Indians, und da muss ja American davor, weil sonst können es ja auch Inder sein. Im Deutschen kann man da ja unterscheiden. Und deswegen denke ich, Indianer geht. Was natürlich nicht geht, ist sowas wie Rothäute oder Squaw. Ja. Oder im Englischen ist dann Indian mit J-U-N am Schluss geschrieben. Das sind natürlich absolute Beleidigungen und Diskriminierung.
Über eine Sache würde ich dann noch kurz mit Ihnen nachdenken wollen, Frau Bungert, weil manchmal wird auch gesagt, in diesem Begriff Indianer stecken auch unsere sehr, sehr schrägen Vorstellungen von eben Indianern. Vielleicht so typisch Karl May, der edle Wilde, all diese Ressentiments, Stereotype, Klischees, die da irgendwie mit drin stecken. Da frage ich mich allerdings auch, stecken die nicht irgendwo in meiner Vorstellung von Indigenen oder so gleichsam mit drin?
würden sie auch, das ist halt das Problem von allen Sammelbezeichnungen. Ich finde es auch immer schwierig, von der Gegenseite zu sprechen, weil zu sagen, die Weißen, es sind ja nicht alle, also ne, das ist ja ein Phänotyp, es sind ja noch nicht alle komplett weiß. Und deswegen hatte ich da mal EuroamerikanerInnen, aber auch das, also sozusagen die den Indianern gegenüberstehen, da sind ja auch Asiaten, Asiatinnen dabei, Afroamerikaner, Latinos, Latinas. Insofern sind einfach Sammelbezeichnungen allgemein schwierig und haben sozusagen positive und negative Konnotationen. Aber deswegen eben Ureinwohner ist für mich ganz klar, das sind so die, wie sie immer waren, paradiesischen Schlaraffenzustand. Und deswegen finde ich persönlich Ureinwohner, Ureinwohnerinnen tatsächlich mit besonders viel Ballast behaftet.
Also einigen wir uns vielleicht, wir versuchen alle Gruppen nach den Namen zu benennen, Diné, Lakota, Dakota, mit denen sie sich selbst bezeichnen. Genau. Wir drehen aber niemandem einen Strick draus, wenn er mal Indianer sagt.
Genau, so würde ich das auch sehen, Indianer oder Indigene abwechselnd, aber je nachdem, man hört ja auch im Zusammenhang, wie es gemeint ist, wenn es einfach als Sammelbezeichnung gemeint ist und eben nicht als Beleidigung, rassistische Diskriminierung, dann finde ich, kann man es durchaus benutzen, vor allem, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es problematisch ist.
Sagt die Historikerin Heike Bungert bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Bungert.
Sehr gerne.
Eine Sache, ein Ereignis eigentlich, müssen wir uns jetzt in diesem Jahr 1876 aber nochmal bitte genauer anschauen, denn der Name allein ist schon beinahe mythenhaft und ihr wisst ja, wie das ist mit so Mythen, da wird auch immer oft ziemlich viel Mist erzählt. Nämlich, Matthias, wovon rede ich? Von der Schlacht am Little Big Horn. Auch in diesem Jubiläumsjahr der USA.
Naja, die Schlacht, die fand im Juni 1876 statt. Auf Seiten der USA stand das 7. Kavallerieregiment. Auf Seite der Indigenen waren es Lakota und Dakota. Und die gehörten beide oder machten beide die Sioux aus. Auch die Anführer der beiden Seiten waren wirklich weithin bekannt. Auf Seiten der US-Armee war das General Custer. Und die Sioux führte der legendäre Sitting Bull an. Custer war Generalmajor im Unionsheer während des Sezessionskrieges gewesen. Und Sitting Bull war der Häuptling der Lakota Sioux. Custer ließ sein Leben am Little Big Horn, Sitting Bull musste fliehen und zwar nach Kanada.
So, und der Ausgang der Schlacht, Matthias, der ist eben auch ziemlich legendär. Wie ist es ausgegangen?
Ja, die Indigenen haben unter Führung des legendären Sitting Bull gewonnen. Wahrscheinlich war ein schwerer strategischer Fehler von General Custer ausschlaggebend dafür. Es war der einzige Sieg, den sie gegen die US-Truppen erringen konnten. Und als das in der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt wurde, dass Custer zumal noch gefallen war, wurden Rufe nach harter Bestrafung der damals sogenannten Indianer laut. Am Vorabend der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten wurde gnadenlos Jagd gemacht auf Angehörige der indigenen Völker. Deren Siedlungsgebiet wurde nun vollständig von Weißen in Beschlag genommen. Also war die Lage für die Indigenen trotz des Sieges an Little Big Horn äußerst schlecht.
Sitting Bull und die Sioux waren also siegreich geblieben. Aber, wie schon gehört, es sollte ihnen kein Glück bringen. Sprechen wir nochmal drüber mit Alfred Wallon. Er ist Romanautor, hat zum Beispiel für Bastei Lübbe jede Menge Western-Romane geschrieben, aber dafür diese Zeit und zum Beispiel auch die Schlacht am Little Big Horn gründlich durchrecherchiert. Hallo, Herr Wallon.
Ich grüße Sie, danke für die Gelegenheit.
Sehr gerne. Es ist oft nicht unproblematisch, Herr Wallon, Geschichte auf Personen zu reduzieren. Aber Little Big Horn wird eben immer wieder anhand zweier Protagonisten erzählt, nämlich einmal Sitting Bull, also der große legendäre Anführer der Sioux, Sinnbild von Widerstand und Selbstbehauptung. Und dann auf der anderen Seite General Custer, je nachdem, wen man fragt, so irgendwo zwischen Westernheld und Wahnsinn. Können Sie uns die beiden ein bisschen näher bringen? Vielleicht mit Sitting Bull anfangen.
Das ist eine gute Beschreibung zwischen Westernheld und Wahnsinn. Das finde ich gut. Dazu werde ich aber noch was sagen. Sitting Bull war eigentlich ein Medizinmann, aber auch Anführer seines Stammes Hunkpapa. Das war eine Untergruppierung der Sioux-Indianer. Und er hat schon sehr früh darauf hingewiesen, dass Bedrohung durch die weiße Zivilisation erfolgt, weil Sie können sich ja vorstellen, im Osten trafen Siedler aus der alten europäischen Welt ein und alle wollten dem Land der Verheißung im mittleren Westen folgen. Es hat nur keiner die indigenen Stämme danach gefragt, um Erlaubnis, ob sie das tun würden. Daraus resultierten mehrere Konflikte, die dann letztendlich auch in Little Big Horn gemündet haben. Und Sitting Bull war einer der Kriegsführer in dieser Schlacht, aber nicht der einzige. Es gab noch Crazy Horse und Gall. Die haben alle drei große Bedeutung dort.
Und dann eben General Custer. Sie haben ja schon gesagt, Herr Wallon, die Beschreibung zwischen Westernheld und Wahnsinn gefällt Ihnen. Also wer war das?
Ich will mal zwei Beschreibungen machen. Man könnte ihn sehen als George Armstrong Custer, der General mit dem langen blonden Haar, von den Indianern deswegen auch Longhair genannt, galt lange Zeit als Nationalheld, ein Märtyrer für die Sache der Zivilisation, der bis zur letzten Kugel bei seinen Männern an jenem Hügel über dem Little Bighorn River ausgeharrt hat. Und auf der anderen Seite eben eine Übermacht von verschiedenen indigenen Stämmen, die den Fortschritt aufhalten wollten. Man kann es aber auch ganz anders sehen. Custer war ein übereifriger, vom Ehrgeiz zerfressener General und führte entgegen allen Warnungen und Befehlen, die er bekommen hatte, 261 Männer seiner Truppe in den sicheren Tod.
Vom Ehrgeiz zerfressen, sagen Sie, Herr Wallon. Was hat Custer denn für eine Karriere gemacht im Militär?
Also fangen wir mal von seiner Jugend an. Er hatte tatsächlich deutsche Vorfahren, die 1693 vom Niederrhein aus in die USA auswanderten. Die Vorfahren hießen Küster, daraus wurde irgendwann Custer. Also er war eines von sieben Kindern und war in der Schule sehr lebhaft, aber auch stinkfaul. Er ist dann irgendwann in die Militärakademie in West Point eingetreten, wo halt seinerzeit die Ausbildung der Offiziere stattfand. Und er hat dort eine gewisse Karriere gemacht. Und im Sezessionskrieg von 1861 bis 1865 hatte er als Kommandant und Offizier, damals auch schon als General, an einigen Schlachten teilgenommen und hat sich dort auch ausgezeichnet. Und er hatte immer wieder Unterstützer und Leute, die ihn gefördert haben. Also daraus resultiert sich für mich der Schluss, dass er sehr karrieresüchtig war und jede Gelegenheit genutzt hat, um dort hervorzustechen und Ruhm und Ehre zu ernten. So könnte man es bezeichnen.
Letztlich war es er aber, korrigieren Sie mich, falls ich da jetzt falsch liege, Herr Wallon, aber er war es doch, der den entscheidenden Fehler begangen hat, weshalb die US-Streitkräfte dann am Little Bighorn diese Niederlage einstecken mussten.
So ist es. Er hat einen Riesenfehler gemacht. Er hat weder auf seine vorgesetzten Offiziere gehört, noch auf seine beiden Brüder, die ihn in diese Schlacht begleitet haben, Boston und Tom Custer. Und selbst andere Offiziere seines Kommandos haben ihm dringend geraten, diesen Schritt zum Little Bighorn nicht zu machen, weil damals schon Spähtruppen erkannt haben, dass am Little Bighorn nicht nur 10 oder 20 Krieger warten, sondern mehrere hundert. Aber er hat sich trotzdem dazu entschlossen, alle Warnungen in den Wind zu schlagen und ist dann dort in einer Falle gelandet, aus der er nicht mehr herausgekommen ist.
Sie haben ja eben schon beschrieben, wie dann die Wahrnehmungen von Custer sich auch, ja, wie die verschieden ausfallen können. Aber eins kann man, denke ich, sagen, in seiner Zelt selbst, da war diese Niederlage von Custer ein ziemliches Fanal und hat im Grunde das ganze Land drauf geschaut. Wieso ist das so heftig eingeschlagen damals?
Jeder Krieg oder jede Schlacht hat ja einen gewissen Vorläufer. Das begann schon damit, als man in Montana gut 6-7 Jahre vor der Schlacht Gold gefunden hat. Und damals sind schon Siedler nach Montana gekommen, um dort ihr Glück zu suchen und sind dabei natürlich durch das Land der indigenen Stämme gekommen, auch dem Volk von Sitting Bull. Und die Armee hat daraufhin Forts entlang dieses Weges, man nannte diesen Trail Bozeman Trail, gebaut, um die Siedler zu schützen. Und auch das wurde nicht um Erlaubnis gefragt und damals war der Sioux-Häuptling Red Cloud die federführende Figur und er hat dann dafür gesorgt, dass die Soldaten und Forts alle aufgegeben worden sind und einen Rückzug antreten mussten. Das war ein erster Sieg der indigenen Stämme über die weiße Expansion und das hat natürlich auch die, ich möchte mal sagen, die Presse und Zeitungen nicht glücklich gemacht und man hat halt nach Möglichkeiten gesucht, den indigenen Stämmen den schwarzen Peter zuzuschieben. Und es ging dann weiter mit der Eisenbahn, es ging weiter mit der Vernichtung der riesigen Büffelherden. Man hat also den Lebensraum der Stämme systematisch eingeschränkt. Und wenn Sie jetzt an der Seite der indigenen Stämme wären, würden Sie sicherlich irgendwann einen Zeitpunkt erreichen, wo Sie sagen, bis hierhin und nicht weiter, wir müssen uns wehren. Und so ist dann diese Schlacht zustande gekommen.
Und dass Custer dann eben verliert und die Truppen am Little Bighorn aufgerieben werden, das kam der amerikanischen Öffentlichkeit dann wie quasi schon die nächste Niederlage vor. Da ging dieses große Projekt Wilder Westen verloren oder wie kann man das einordnen?
Naja, das hat natürlich ein bisschen Heldenstoff verursacht. Aha. Ich meine, wenn jemand sich selbst als Held so glorifiziert, dass er nach außen hin als unbesiegbar gilt. Er hat bereits einige Jahre vor dem entscheidenden Tag ein Buch geschrieben, das hieß My Life on the Plains. Seine Frau Elizabeth hat daran mitgewirkt und das ist sehr glorifiziert worden und es haben natürlich auch etliche, ich möchte sie nicht Journalisten nennen, aber Schreiber von einfachen Geschichten dazu beigetragen, dieses Mythos noch ein bisschen voranzutreiben. Sie kennen ja sicherlich auch Gemälde, die Custer zeigen auf einem Hügel, umringt von den letzten Getreuen, während er von allen Seiten angegriffen wird. Ob er wirklich auf diesem Hügel so heldenhaft gestanden hat, darüber streiten sich historische Experten.
Wir haben mit Sitting Bull angefangen, Herr Wallon. Deshalb von Custer nochmal zu Sitting Bull zurück. Er bleibt am Little Bighorn mit seinen Sioux siegreich, wird dann aber 1890 ermordet. Was weiß man über diesen Tod?
Da gibt es eine Vorgeschichte. Und zwar ein Jahr vorher, 1889, tauchte ein junger Paiute-Mystiker namens Wovoka auf, der eine Vision hatte während einer Sonnenfinsternis und diese Vision beinhaltete, dass im nächsten Frühjahr alle Weißen aus den indigenen Ländern verschwinden und die Büffel wiederkommen. Mhm. Und um das zu erreichen, hat er seine, ich hätte jetzt schon fast gesagt, Jünger aufgefordert, sich Geisterhemden anzufertigen aus Leder, diese mit Symbolen zu bemalen und dann zu tanzen. So lange, bis sich diese Vision erfüllt. Man nannte das damals Geistertanzbewegung. Mhm. Man muss aber jetzt wissen, dass zu diesem Zeitpunkt die meisten Stämme schon in Reservationen gezwungen wurden. Wir reden jetzt von Pine Ridge. Das lief so, dass Sitting Bull mit seinen Getreuen und Familienangehörigen in dieser Reservation lebte und praktisch auf Anweisungen von Agenten und Politikern untertan war. Er musste also das tun, was man ihm gesagt hat. Und Sie können sich vorstellen, wenn dann die weiße Zivilisation in Anführungsstrichen am längeren Hebel sitzt, dann versucht man natürlich, die indigenen Stämme in den Reservationen noch weiter zu maßregeln. Das fing dann ganz langsam an mit Lebensmittelrationen, Kürzungen. Es ging weiter mit Aufstellung einer eigenen Polizeitruppe, die von indigenen Stammesangehörigen geführt wurden. Man heuert also Leute aus dem Stamm an, damit diese Macht über ihre Stammesangehörigen ausüben können. Und schon hat man das Problem eigentlich fast geregelt. Hinzu kam aber jetzt, dass diese Geistertanzbewegung sich immer weiter auszubreiten begann. Und davon erfuhr man natürlich in Washington und in der Regierung. Und man versuchte, diese Geistertanzbewegung zu unterbinden und hat halt gehofft, dass durch die Ermordung Sitting Bulls das aufhört, aber es hat nicht aufgehört. Die Ermordung fand so statt, dass man die Polizisten dieser Reservation in der Nacht losgeschickt hat zu Sitting Bulls Hütte mit der Begründung, ihn zu verhaften und in die Agentur zu bringen, aber man hat ihn noch in seiner Hütte zusammengeschossen und getötet.
Und nur wenige Tage später, dann kurz vor Silvester 1890, kommt es auch noch zu einem Massaker, dem Massaker von Wounded Knee. 300 unbewaffnete Sioux wurden da von US-Streitkräften niedergemetzelt. Müssen wir das als späte Rache für Little Bighorn verstehen?
Müssen wir so sehen, weil es waren Angehörige und Nachfahren der damaligen 7. Kavallerie.
Also die, die verloren hatten an Little Bighorn.
Die verloren hatten, hatten jetzt endlich eine Gelegenheit, diese, nennen wir es mal Schmach, irgendwie auszumerzen und sich dann daran zu rächen. Und sie haben sich Stammesangehörige der Miniconjou Sioux ausgesucht unter dem Häuptling Bigfoot, die nun wirklich alles andere im Sinn hatten, als Krieg zu führen. Aber sie haben sie halt grausam niedergemetzelt, 2 Tage im Schnee liegen lassen, bis ihre Körper völlig zu festgefroren waren. Und dann hat man sie alle in einem Massengrab beerdigt. Ich muss dazu fügen, jeder an diesem Massaker beteiligte Soldat hat eine Ehrenmedaille bekommen. Und die wurden bis heute nicht zurückgefordert.
Da sagen Sie noch eine Sache, Herr Wallon, das sind alles tiefe Wunden, die bis heute nachwirken in den USA, oder?
Naja, Little Bighorn ist halt das bekannteste. Wounded Knee ist auch bekannt, aber man muss es in diesem globalen Zusammenhang sehen, dass der große amerikanische Traum nicht nur Sonnenschein hat, sondern auch viele Schattenseiten beinhaltet. Wounded Knee und Little Bighorn sind nur 2 Seiten, aber es gab ja auch im Süden und Südwesten noch andere indigene Stämme wie Apachen und Comanchen und dort haben sich ganz ähnliche Dinge abgespielt. Also im Prinzip musste der Schwächere dem Stärkeren irgendwann nachgeben. Darauf läuft es hinaus.
Romanautor und Experte Alfred Wallon hier gerade bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Wallon.
Ich bedanke mich auch.
Ich habe bei den Recherchen noch zwei ziemlich aussagekräftige Zahlen gefunden, die ich euch übrigens nochmal mitgeben wollte. Zwei Zahlen aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar hätten zu Beginn dieses 19. Jahrhunderts etwa 600.000 Indigene auf dem Gebiet der heutigen USA gelebt. Am Ende des Jahrhunderts, nach den Kriegen und nach der Centennial Campaign, seien es nur noch 250.000 gewesen. Hat ein US-Professor übrigens selbst mit indigenen Wurzeln neulich geschätzt. Würde bedeuten einen Verlust von mehr als der Hälfte der Bevölkerung. Die nächsten Zahlen können dann deshalb jetzt vielleicht etwas verwundern, aber Matthias, man darf natürlich nicht vergessen, in den 150 Jahren dazwischen sind die Bevölkerungen überall auf der Welt extrem gewachsen. Denn was schätzt man eigentlich heute? Wie viele Menschen leben heute mit indigenen Wurzeln in den USA?
Ja, die nun wirklich erstaunlichen Zahlen, die ich gefunden habe, lautet etwa 6,8 Millionen. Mhm. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil der Vereinigten Staaten von rund 2%. Die meisten von ihnen leben in Alaska, South Dakota, Oklahoma und New Mexico. In Alaska entspricht das einem Bevölkerungsanteil von 20,5, während es anderswo nur 1,1% sind. Also, die historische Verteilung mit dem Schwerpunkt eher in der Mitte und im Westen, die stimmt heute eben auch noch.
Und es gibt auch heute noch Reservate, in denen sie leben. Ich war übrigens mal in einem, Matthias, in North Carolina bei den Cherokee. Und was es da auf jeden Fall gab, waren Museen und Freilichtbühnen und so, aber auch jede Menge Casinos.
Ja, es gibt relativ viel Spielcasinos und Vergnügungsparks, die von Indigenen betrieben werden und nicht selten mit einem gigantischen wirtschaftlichen Erfolg. Aber das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Indigenen ohne rechtlichen Schutz gegen die Ausbeutung ihres Landes durch zum Beispiel amerikanische Firmen sind und dass die Entschädigung dafür oft erst nach jahrelangen Prozessen fließt.
Dann lasst uns das doch nochmal genauer anschauen. Dieses Leben von Indigenen, von Menschen der First Nations, von Cherokee und Sioux und von Choctaw, wie diese Menschen heute leben in den USA. Und das machen wir mit unserer Korrespondentin in Washington, mit Anne Reit. Grüß dich, Anne.
Hallo, grüß dich.
Aber bevor wir ins Hier und Jetzt gehen, Anne, vielleicht doch nochmal erst ein bisschen Erinnerungskultur, wobei das ja im Hier und Jetzt stattfindet. Dieses Jahr 1876 mit der Centennial Campaign, mit dem großen Sioux-Krieg, natürlich mit der Schlacht am Little Bighorn. Spielt das in der amerikanischen Kultur eine Rolle?
Also ich würde sagen, der zentrale Ort, an dem das eine Rolle spielt und an dem vor allem an die Schlacht am Little Bighorn erinnert wird, ist die Gedenkstätte im heutigen US-Bundesstaat Montana, das Little Bighorn Battlefield National Monument. Und ich nenne hier den vollen, vielleicht ein bisschen umständlichen Namen, weil er eben entscheidend dafür ist, welche Rolle das Ganze heute spielt und wie erinnert wird. Weil diese Gedenkstätte bis Anfang der 90er Jahre Custer Battlefield hieß, also benannt nach dem Mann, der die US-Truppen angeführt hatte. Und das zeigt eben, wie sich diese Erinnerung in den vergangenen Jahren langsam aber sicher verändert hat. Also weg von George Custer, von seinem Anspruch auf Land, seinem Ziel, Native Americans in Reservate zu zwingen, eben hin zum Kampf der Native Americans gegen diese Vertreibung, für ihre Art zu leben, ihre Selbstbehauptung. Und die Gedenkstätte ist jetzt eben ein Ort, der der Gefallenen beider Seiten gedenkt und vor allem eben auch die Perspektive der indigenen Gruppen mit einbezieht, zum Beispiel auch durch das Indian Memorial. Und da ist das Besondere, dass das eben vom US-Kongress in Auftrag gegeben und mit Bundesmitteln errichtet wurde. Also das hat eine ganz besondere Bedeutung in dieser ja erneuerten, veränderten Erinnerungskultur. Und für das kommende Jahr, das ist dann wirklich das große Doppeljubiläumsjahr sozusagen, 150 Jahre Schlacht am Little Bighorn und 250 Jahre Amerika. Mhm. Da wird das ganze Besucherzentrum nochmal umgebaut und das Jubiläum eben entsprechend groß begangen.
Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, Anne, so wie du das jetzt auch beschreibst, weil die USA ja bei vielen historischen Themen, ne, egal ob wir über die Sklaverei sprechen, über den Bürgerkrieg, von mir aus auch über Vietnam, dass die USA sich vielleicht nicht ganz einig sind, also immer noch nicht ganz einig sind, wie zum Beispiel an Little Bighorn und die indigene Vergangenheit erinnert werden soll?
Absolut korrekt. Also diese Schlacht hat ja ganz entscheidend den Mythos des sogenannten Wilden Westens in Anführungszeichen mitgeprägt. Sie hat George Custer in Filmen und Büchern zum Helden stilisiert, zum Märtyrer, der bis zum bitteren Ende gekämpft hat. Custers letztes Gefecht ist ja so eine Schlüsselszene, so eine Chiffre, die total oft kolportiert und nur ganz langsam durch Forschung, durch Berichte von Native Americans auch mit der Realität abgeglichen wurde. Und inzwischen ist es eben dieser Bedeutungswandel, der die Schlacht mit Bedeutung auflädt für die Native Americans natürlich, aber eben auch für das Land, wenn es, wie du sagst, es um die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte geht, weil diese Schlacht ja ein zentraler Teil der Geschichte des Landes ist, in allen Schulen im Geschichtsunterricht gelehrt wird und immer noch Streitpunkt ist. Das hat zum Beispiel auch hier, wie bei vielen anderen Geschichtskapiteln, die Auseinandersetzung um Denkmäler gezeigt. Es gibt in Michigan zum Beispiel eine Statue von George Custer, die einen eben demontiert wissen wollten, während die anderen dieses Erbe bewahren wollen.
Also wir können auf jeden Fall sehen, da gibt es eine Menge Diskussionsbedarf innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt aber mal das Leben von Indigenen, von den Natives heute anschauen wollen, Anne, wie stehen sie denn eigentlich so da in der US-amerikanischen Gesellschaft?
Also die Indigenen, die Native Americans, sind Americans. Das sind US-Bürgerinnen und Bürger mit allen verfassungsmäßigen Rechten seit 1924. Wobei manche Rechte, wie zum Beispiel das Wahlrecht, in vielen Bundesstaaten lange hinterhergehinkt haben. Sie sind aber eben auch als Native Americans Teil anerkannter Domestic Dependent Nations, heißen die. Das sind, ja, wenn man das übersetzen würde, abhängige Nationen im Land. Das heißt, dass sie in den Reservaten gewisse Selbstbestimmungsrechte haben, obwohl sie eben grundsätzlich der Bundesregierung unterstehen. Das heißt aber, sie können sich dort selbst verwalten, sie haben eigene Regierungsstrukturen, sie können ihre Sprache, Tradition, ihre Identität erhalten und in eigenen Schulen vermitteln. Sie haben auch Anspruch auf Territorien und auf Ressourcen. Und die Bundesregierung hat die Verpflichtung, diese Interessen zu schützen und zu wahren. Dazu gibt es Verträge, eben die aus diesen sehr komplexen, schwierigen historischen Beziehungen entstanden sind. Aber gerade auch diese Landrechte sind super komplex und führen eben oft zu Konflikten mit der Bundesebene, wenn es zum Beispiel geht um Bergbau, um Öl- und Gasförderung oder den Bau von Pipelines.
Du hast ja jetzt eben auch schon die Reservate angesprochen, Anne, in denen Indigene, die Natives heute auch noch leben. Du bist aber ja inzwischen zu Hause in Washington D.C., ne? Also einer richtig großen Metropole. Ich habe es mal nachgeschaut, da haben früher die Conoy und die Nacochunk gesiedelt. Trifft man auch in so einer Metropole wie Washington D.C. jetzt mal noch auf irgendwas von indigener Kultur oder findet das da im Alltagsleben irgendwie gar nicht statt?
Ja, das Interessante ist, dass tatsächlich die Mehrheit der amerikanischen Natives in den USA außerhalb von Reservaten leben. Das heißt also in Städten wie Washington, in Vorstädten, in ländlichen Gebieten. Es gibt zum Beispiel auch in Virginia ehemalige Stammesgebiete, wo es kürzlich auch nochmal so einen Streit um eine Anerkennung eines Stammes ging. Also das spielt schon auch, sage ich mal, im alltäglichen Leben eine Rolle, sehr viel mehr als in den Reservaten, worauf sich das ja häufig dann immer konzentriert oder man vielleicht eher schaut. Aber viele verlassen eben die Reservate, weil dort die Infrastruktur zurückliegt, weil es dort keine Arbeitsplätze gibt, weil die Bildung dort nicht so gut ist. Das heißt, sie versuchen eben außerhalb dieser, ja doch muss man sagen, benachteiligten Reservate eben Fuß zu fassen.
Das ist ja schon auch eine Sache, ne, die man erstmal anerkennen muss. Bei so Sachen wie Einkommen, der Erwerbsquote, bei Gesundheit, ich glaube sogar bei Lebenserwartung, gibt es ja auch teils heftige Unterschiede der Indigenen zur Mehrheitsbevölkerung, ne?
Absolut. Also grundsätzlich kann man sagen, dass Native Americans in allen Bereichen, die du jetzt gerade angesprochen hast, eigentlich systematisch benachteiligt sind. Sie sind am allerstärksten von Armut betroffen in den USA. Die Armutsquote lag zuletzt bei fast 20%. Sie sind öfter arbeitslos. Sie sind überproportional von Krankheiten betroffen, von chronischen Krankheiten. Das betrifft psychische und physische Krankheiten. Sie haben eine weitaus geringere Lebenserwartung. Sie besitzen eben weniger häufig Eigentum, haben seltener einen höheren Bildungsabschluss. Und das gilt eben besonders für Menschen, die in den Reservaten leben, weil diese Reservate eben bis heute weniger gut erschlossen sind, weil sie keine verlässliche Infrastruktur haben, weil weniger in sie investiert wird. Und das merkt man eben. Und die Menschen, gerade junge Menschen, verlassen eben die Reservate.
Es wird weniger in sie investiert. Da würde ich dann jetzt auch noch mal zum aktuellen Präsidenten der USA kommen wollen. Donald Trump hat angekündigt, den 250. Geburtstag der USA ja riesig groß feiern zu wollen. Aber wie geht er denn eigentlich mit dieser Thematik und wie geht er mit den Natives in den USA um?
Ja, die zweite Amtszeit von Donald Trump hat tatsächlich bei den Natives für erhebliche Unsicherheit gesorgt. Und ich würde sagen, Das sind mehrere Ebenen. Einmal geht es um die Unterstützung. Wir haben eben über Zuschüsse oder über Investitionen gesprochen. Eine der ersten Maßnahmen war, dass Bundeszuschüsse gekürzt worden sind, verbunden eben mit der Sorge bei den Natives, was das für die Gesundheitsversorgung bedeutet, was das für Bildung und Infrastruktur bedeutet, also Bereiche, in denen sie ohnehin schon benachteiligt sind. Und da wurde gleich auch der Vorwurf laut, dass das eben aus ihrer Perspektive die Fortsetzung dieses, Zitat, historischen Versagens ist der Bundesregierung, die Versprechen, die sie eben in Land- und Friedensabkommen getroffen haben, auch einzuhalten. Und das Gleiche gilt auch für das Go von Trump für mehr Bergbau- und Pipeline-Projekte im oder auf dem Land der Native Americans. Mhm. Und dann geht es aber, Stichwort Geschichte, auch ganz viel um die Stichworte Souveränität und Selbstbestimmung. Donald Trump hat gleich Beschlüsse der Biden-Zeit gekippt, die diese Bereiche stärken sollten. Und das Ganze wird ja auch flankiert durch so eine Neudeutung der Geschichte, die diese zweite Trump-Amtszeit prägt. Auch die Natives sind von Umbenennung von Wahrzeichen betroffen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ganz am Anfang der Präsidentschaft wurde gleich der höchste Berg Nordamerikas in Alaska umbenannt.
Ja,
das war
stimmt.
Ein Name, der Ureinwohner ehrt, und Trump hat gesagt, wir benennen den um.
Mhm.
Oder diese Umdeutung durchzieht sich auch oder soll sich durchziehen durch Geschichtsbücher, Ausstellungen, Monumente, Feiertage. Er will zum Beispiel Kolumbus wieder als amerikanischen Helden feiern. Und das ist natürlich etwas, was Native Americans mit absoluter Unruhe und Sorge verfolgen.
Und meinst du dann, so 250-Jahr-Feier wird vielleicht an Sitting Bull oder Crazy Horse erinnert?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Eher der umgekehrte Fall wird sein, dass also die großen Helden der Kolonialzeit, vielleicht kommt auch nochmal George Custer zu einem neuen Ruhm.
Zur Custer-Renaissance.
Genau, so eine Custer-Renaissance für Trump. Und interessanterweise, habe ich bei den Recherchen entdeckt, gab es in der ersten Amtszeit von Donald Trump Kritiker des Präsidenten, die Parallelen zu George Custer ausgerechnet gezogen haben, allerdings in einer für ihn eher unfavorablen Art, die nämlich Trumps Führungsstil und seine politischen Entscheidungen mit dieser katastrophalen Niederlage und Fehleinschätzung von George Custer verglichen haben. Also, ich sag mal, dieser Vergleich wird vielleicht keine Renaissance mehr bekommen.
Den würde er nicht lauter aussprechen. Anne Reit, unsere Korrespondentin in Washington D.C. Danke dir fürs Gespräch, Anne.
Gerne.
Vor 150 Jahren zogen die US-Amerikaner los, um die bis dahin eigentlichen Amerikaner, wenn man so möchte, dafür zu bestrafen, dass sie eben da gelebt haben, wo sie gelebt haben. Eine ziemlich brutale Geschichte, die wir uns da heute angehört haben, die sich da im 19. Jahrhundert abgespielt hat. Aber Matthias, wie wir eben bei Anne gehört haben, sich eben irgendwie heute immer noch abspielt.
Ja, sie ist einfach nicht zu Ende. So kann man es vielleicht auch sagen. Es gibt auch bis heute keine Entschädigung für das von den indigenen Völkern und den Stämmen geraubte Land. Lediglich für die Nutzung der von den Indigenen bewohnten Reservate muss die US-Regierung zahlen. Da könnte eine Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation ILO helfen. Das ist ein rechtlich bindendes internationales Vertragswerk, das den Schutz indigener Völker regelt. Diese Konvention 169 regelt zum Beispiel Rechte am eigenen Land und an den Ressourcen. Und sie gewährt Schutz der eigenen kulturellen Identität und der Traditionen, nach denen die Indigenen zu leben wünschen. Die Konvention allerdings hilft den Indigenen in den USA überhaupt nicht, weil die USA diese Konvention von 1989 nicht ratifiziert haben.
Und mich umschleicht das vage Gefühl, dass das auch dieses Jahr zum 250. Geburtstag der USA nicht passieren wird. Das war eine Stunde History für diese Woche. Danke dir, Matthias. Und nächstes Mal bleiben wir zufälligerweise im gleichen Jahr, 1876, da haben wir ja heute angefangen, reden aber über etwas ganz anderes. Im Grunde reden wir nämlich über etwas, das heute alle von euch in euren Hosentaschen haben. Ich bin Markus Dichmann, bis dahin eine schöne Woche. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.
Deutschlandfunk. Das ist der Podcast Deep Science mit Staffel 4. Die Psychonauten.
Und ich laufe da über dieses Festival und ich habe aber das Gefühl, dass ich auf einem anderen Planeten laufe.
Die Psychonauten, das sind wir.
Arndt Reuning
und Anneke Meyer.
Rausch, Ekstase, Wiedergeburt. Wir reisen an die Grenzen des Bewusstseins, dorthin, wo wir unsere eigenen Überzeugungen in Frage stellen müssen.
importantly, no one had ever done it before, so we had no idea whether this would actually work.
Die neue Staffel von Deep Science.
Alle Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst.